Der Podcast im Stadtradio Göttingen wird Ihnen präsentiert von Das Backhaus, den Göttinger Biobäckern. Für mehr Infos folgen Sie uns auf Facebook/Das Backhaus und Facebook/Das Biohaus.
Wir haben schon viel Resonanz gekriegt auf unseren Ankündigungstext. Herzlich willkommen zum Medientalk Südniedersachsen. Wir wollen uns heute mit rechten Strategien im Internet auseinandersetzen. Wir haben sicherlich in Deutschland einen Rechtsruck zu verzeichnen mit großer rechter Agenda. Mal mehr oder mal weniger ist sie als solche erkennbar, aber die rechten Ideen und Deutungen sind vor allem im Internet auch weit verbreitet. Nicht immer steckt da ein tatsächlicher Mensch hinter, sondern auch mit Bots und weiteren Strategien werden die Inhalte im Netz verteilt und verbreitet und auch der Diskurs verschoben mit Rechtsruck. Mit wenig Vorbehalten gegenüber neuen Plattformen und technischen Möglichkeiten platziert eben die neue Rechte agil und professionalisiert ihre Themen. Die Demokratie, tja, wie reagiert die denn so darauf? Meistens oder auf alles immer etwas träge, aber welche Schwerpunkte müsste sie denn eigentlich setzen? Dazu geht es heute im Medientalk. Wer regiert das Internet? Rechte Strategien im Netz. Dazu begrüße ich ganz herzlich Journalist, Blogger und Online-Aktivist Thomas Laschig. Er ist leitender Redakteur und Geschäftsführer von Volksverpetzer, einem Anti-Fake-News-Blog, und hat auch zu diesem Thema Anfang des Jahres ein Buch veröffentlicht, das auch auf der Spiegel-Bestsellerliste gelandet ist. Werbung für die Wahrheit, überlasst die guten Geschichten nicht den Fake News. Herzlich willkommen, Thomas.
Danke, dass ich da sein darf.
Ja, und mit dabei ist auch heute Mikis Rieb. Er ist Politikwissenschaftler und Referent der Niedersächsischen Landeszentrale für politische Bildung. Dort beschäftigt er sich mit Grundsatzfragen zur politischen Bildung und dem Themenfeld Demokratie stärken und Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus. Zuvor war er aber noch bei der mobilen Beratung in Thüringen für Demokratie gegen Rechtsextremismus und arbeitete auch von 2014 bis 2017 für den Landkreis Göttingen. Dort besetzte er dann die Stelle zur Förderung von Vielfalt, Demokratie und Toleranz im Landkreis. Seit vielen Jahren beschäftigt er sich also mit der extremen Rechten. Ich freue mich sehr, da nochmal so einen Experten heute hier begrüßen zu können. Vielen Dank, Mikis, dass du dabei bist. Herzlich willkommen.
Hallo.
Mikis, wie siehst du das? Wir haben jetzt die These aufgestellt und man hört sie eigentlich auch immer wieder in den Medien, dass in Deutschland ein Rechtsruck stattfindet, dass eine Verschiebung des Diskurses auch nach rechts stattfindet. Hauptort ist das Internet, die sozialen Medien. Würdest du dem überhaupt zustimmen oder sagst du, das ist sozusagen wieder ein linkes Hirngespinst?
Also in so einer Langzeitbeobachtung würde ich dir im Kern vielleicht recht geben. Also auf jeden Fall lässt sich das beobachten, dass bestimmte Themen oder auch menschenverachtende Einstellungen, Ideologeme stärker wieder im Umlauf sind, stärker wieder vertreten sind, dass wir eine starken Vonrichtungsströmung haben. Dem würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Das beobachten wir und lässt sich aber auch in Gegenbewegung beobachten, ne? Wenn das dann ganz offensichtlich wird, was es heißt, wenn extreme rechte Ideologieelemente zu Ende gedacht werden und so offen werden, wie in dieser Korrektivrecherche das deutlich geworden ist, dann ruft es hier auch ganz viele Menschen wieder auf den Plan, die sagen, das möchte ich eigentlich nicht. Wir haben hier Menschen Rechte Grundgesetz und stehen dem entgegen. Also es nehmen ja gerade mehrere Menschen wahr, dass es hier Verschiebungen gibt. Auf jeden Fall.
Du begreifst dich ja auch als Aktivist. Wie siehst du das? Hat eine rechte Agenda gerade Oberhand im Diskurs?
Ich würde sagen, definitiv. Also es sind die Grenzen des Sagbaren verschoben worden. Definitiv, wenn man sich allein anschaut, bis vor wenigen Jahren gab es keine Partei rechts von der Union und jetzt eine, nicht nur eine, sondern auch noch eine, die in Umfragen teilweise bis zu 20% der Stimmen bekommen könnte und gerade in ostdeutschen Bundesländern sogar noch viel mehr. Also selbst wenn man das nicht irgendwie werten würde, muss man sagen, es gibt definitiv dort viel mehr und entsprechend ist es natürlich auch eben den Diskurs viel weiter verbreitet. Einige Studien, wie zum Beispiel von der Uni Mainz, zeigen, dass Themen wie Asyl- oder Schutzsuchende jetzt viel negativer diskutiert werden. Und durch die Bank, nicht nur in Medien rechts der Mitte, sondern alle Medien, sogar die öffentlich-rechtlichen reden zum Beispiel über Schutzsuchende viel negativer und immer, oder nicht immer, oder aber oft in Bezug auf Kriminalität oder als Gefahr. Und das zeigt sich ja auch daran. Und ich glaube, man muss auch einfach nur auf Plattformen wie Twitter gehen oder TikTok und dann findet man natürlich sehr schnell Framings, Narrative, rechte Talking Points. Wir können einfach nur aktuell sehen, bei Welt TV hat vor wenigen Tagen eine Diskussion stattgefunden vom CDU-Chef in Ostthüringen mit dem Faschisten Björn Höcke. Und wir diskutieren jetzt mit Faschisten in unserem medialen Diskurs. Undenkbar, auch nur vor 10 Jahren, 5 Jahren.
Und damit möchte ich auch alle anderen begrüßen, die wir hier heute mit dabei haben, unsere Zuschauer und ZuhörerInnen. Sollten Sie eine Frage haben an unsere Expertinnen vom Volksverpetzer oder eben von der Landeszentrale für politische Bildung, dann zögern Sie nicht, schreiben Sie gerne und schreibt ihr gerne uns hier in den Chat rein und dann können wir eure Fragen aufnehmen. Vielleicht ergibt sich ja auch die ein oder andere Antwort schon aus dem gewählten Gespräch. Also ihr habt beide jetzt auch schon festgestellt, mit unterschiedlichen Schwerpunkten, dass wir schon sagen können, dass der Diskurs sich auch, also oder dass ein rechter Diskurs auch sehr stark ist im Internet. Thomas, du hast jetzt schon einige Beispiele gegeben. Wenn wir von rechts sprechen, Mikis, wen meinen wir denn da vor allen Dingen? Wer ist denn die neue Rechte?
Naja gut, wenn wir jetzt speziell von den neuen Rechten sprechen, dann ist es manchmal ein bisschen irreführend, weil ich glaube, neue Rechte wird hier mittlerweile auch sehr stark gebraucht für alles, was aktuell ist, was sich nicht mehr so stark auf den Nationalsozialismus bezieht. Das ist ja da wird sehr, sehr viel mittlerweile drunter subsumiert, was die neue Rechte eigentlich mal war ja eine Idee von so einer Elite, die so eine Idee vorgibt, den Rechtsextremismus novelliert und dort den auch loslöst vom Nationalsozialismus und da auch eine wirklich sehr strategisch vorgeht und versucht auch in der Bevölkerung einen Raum klar nach in die Richtung der Themen der extremen Rechte zu verschieben. Also dann ging es da mehr um so eine Vordenker-Elite bei der neuen Rechten eigentlich. Was heute vielfach darunter gefasst wird, ist ja total breit. Da wird eigentlich so gut wie alles, was organisiert rechts ist, drunter gefasst. Vielleicht aber auch, weil klassische Parteien der extremen Rechten wie die NPD auch gar keine Rolle mehr spielen heute, so dass dort sehr, sehr viel drunter subsumiert wird. Da muss man manchmal ein bisschen aufpassen, was jetzt gemeint ist. Das, was bei uns natürlich stärker im Fokus ist, ist so eine deutsche extreme Rechte, da wo das Grundgesetz abgelehnt wird, da wo Menschenrechte abgelehnt werden, da wo ganz offen Rassismus platziert wird, Antisemitismus. Oder teilweise haben wir das ja immer noch, gerade wenn wir im Internet gucken, da ist ja so ein klassischer Rechtsextremismus auch gar nicht verschwunden. Da finden wir tatsächlich noch ganz offenen, man möchte ja fast sagen, Oldschool-Rechtsextremismus. Manchmal ein bisschen in sozialen Medien etwas anders verpackt, wenn unten unter einem Posting 3 Herzchen sind in den Farben Schwarz, Weiß, Rot, haben die natürlich den Bezug zum Deutschen Reich und ziemlich weit zurück. Deswegen, ich glaube, dass das Spektrum ist relativ groß, es ist sehr ausdifferenziert. Ich würde das nicht nur als neue Rechte bezeichnen, sondern in Teilen auch als extreme Rechte.
Thomas, wen zählst du denn eigentlich alles dazu, wenn wir von rechten Narrativen oder rechten Diskursen sprechen? Wer spricht da?
Wie Mikis absolut richtig gesagt hat, es ist ein breites Feld, verschiedene ja, Strömungen, verschiedene Gruppierungen, da gibt es ja dann auch Reichsbürger, dann gibt es dann ja auch mehr in die Richtung in die Esoterik gehen, Abtreibungsgegner haben da auch manchmal Kontakte in diese Szene etc. etc. Deswegen finde ich auch besser, mehr so von den extremen Rechten zu sprechen, das ist ja auch ein Netzwerk. Aber ich finde ganz, ganz wichtig, und das finde ich, muss ich auch sagen, die AfD gehört definitiv dazu. Als parlamentarischer Arm aller dieser Strömungen der extremen Rechte. Und der Verfassungsschutz sieht das ja ähnlich und beobachtet jetzt bereits große Teile, beziehungsweise eigentlich beobachtet er die ganze AfD bereits, die ist bereits gesamt als Verdachtsfall eingestuft und hat bereits große Teile als gesichert rechtsextrem eingestuft. Und deswegen gehört die AfD auch dazu. Und alle diese Gruppierungen beziehen sich in irgendeiner Weise auch oft auf die AfD und umgekehrt.
Was möchten Sie denn so in den Fokus rücken, Thomas?
Eines der Grundthemen ist natürlich immer das Konzept der Rasse, den Ethnopluralismus, der auch das genannt wird, und alles, was darunter fällt. Man versucht natürlich dann immer ganz klassisch einfach auch Rassismus zu schüren und alles auch immer wieder auf diese Probleme zurückzuführen. Also am Anfang der Pandemie, als manche erinnern sich vielleicht gar nicht mehr, die extreme Rechte, der Faschist Sellner oder auch die AfD, haben ja im Januar und Februar sehr vor dem Coronavirus gewarnt. Und natürlich in dem Kontext, hier kommt was Fremdes aus dem Ausland und man soll doch bitte die Grenzen dicht machen, um sich von diesem Virus zu schützen. Also man versucht alles irgendwie immer in diese Narrative reinzubringen. Aber allgemein, die extreme Rechte ist sehr flexibel. Sie springt immer auf ein aktuelles Thema auf und versucht das immer wieder zu nutzen für ihre Zwecke, durch steile Thesen, durch Desinformation, durch Verschwörungsmythen, immer alles wieder auf denselben Populismus zurückzuführen und letztendlich dann immer auf das Volk, die völkische Vorstellungen und das Feindbild des Nichtdeutschen.
Was macht ihr denn aus Sicht der Landeszentrale für politische Bildung? Womit werden rechtsextreme Akzente im öffentlichen Diskurs gesetzt? Mit welchen Themen?
Ich glaube, ein sehr zentrales Thema bleibt Migration und Asyl. Darum dreht sich sehr, sehr, sehr viel, weil es ja auch eine polarisierende Debatte ist, mit durchaus auch Meinungsverschiedenheit, die in einem bestimmten Spektrum ja auch wichtig sind und man diskutieren muss, wo man auch über Probleme diskutieren kann und die es auch gibt, etc. Aber da würde ich zustimmen, es gibt halt dann immer so einen Grad, wo es dann nochmal gibt, dann wird es verbunden mit einer bestimmten Vorstellung von einem autochthonen Volk und wie das zusammengesetzt ist und dass alle Völker in ihre Region zurückgehen sollen. Das widerspricht natürlich so einem Gedanken von Europa völlig. Also ne, diese Vorstellung, die da vertreten wird. Und auch widerspricht das natürlich, wenn das vertreten wird, unserem Grundgesetz und dem, was da drin steht. Das muss man ja ganz deutlich ja auch sagen an diesen Stellen. Aber ich glaube, so Migration und Asyl sind sehr, sehr zentrale Punkte, die immer wieder aufkommen und andockfähig sind und genutzt werden, um dort Ideologieelemente der extremen Rechten zu platzieren, wirklich in den Diskurs einzubringen. Und da ist natürlich viel mit dran verbunden. Ne? Gibt es Rassismus, der da eingebracht wird? Es gibt antisemitische Verschwörungsideologien, die damit verbunden werden an dieser Stelle. Also man merkt dann schon eine ganze Menge Feindschaft gegenüber Muslimen und Muslima, die da drin sich wieder spiegelt in diesem Themenfeld, was drumherum existiert. Ich glaube, das ist so mit das Zentralste, was wir so haben.
Seit wann nehmen Sie sich eigentlich mehr den Raum und wie erklärst du dir, dass Sie das überhaupt auch können? Also sozusagen, wie können diese Themen gerade verbreitet werden? Also ist sozusagen das Internet schuld an allem?
Ich glaube, das Internet ist ein großer Raum der Möglichkeiten. Das muss man vielleicht so ein bisschen sagen. Ich meine, das war ja schon so eine Überleitung ein bisschen zu unserem Thema. Also das Internet spielt dabei natürlich eine wichtige Rolle. Also, aber man muss es ja auch verteidigen. Es ist wirklich ein großer Raum der Möglichkeiten. Aber man muss sagen, die extreme Rechte hat das Internet von Beginn an des Internets genutzt. Und zwar auch in allen ihren Facetten. Das darf man ja nie vergessen. Also es war schon immer ein Medium für die extreme Rechte, um sich zu vernetzen, um Ideologie zu verbreiten oder auch um zu mobilisieren und nicht erst irgendwie die letzten 5 Jahre. Aber ich denke schon, so wie das Internet funktioniert oder manche Funktionsmechanismen, wie sie gerade existieren, die helfen natürlich, um solche Sachen ungefiltert an Menschen heranzutragen. Da, wo ich früher lange brauchte, wo ich eine Demonstration machen musste, Flyer verteilen musste, Rechtsrockkonzert organisieren musste etc., habe ich jetzt viel schneller die Möglichkeiten, mit Menschen direkt ins Gespräch zu kommen und zu kommunizieren. Und ich brauche auch keinen Umweg mehr über irgendwelche Medien, etablierte Medien, die mich vielleicht gar nicht abbilden, sondern ich kann direkt etwas veröffentlichen. Also ich denke schon, das Internet als Möglichkeitsraum zur Verbreitung von Ideologie spielt eine wirklich wichtige Rolle dabei, bei dem, was wir gerade sehen oder haben, aber auch die Funktionsweise, wie das Internet aktuell funktioniert an verschiedener Stelle, ist ein wichtiger Moment.
Thomas, ist das Internet weiterhin für die Demokratie Neuland, wie Merkel es einmal ausgedrückt hat? Wie nutzt die Rechte das Internet anders als zum Beispiel, Leute, die demokratische Themen platzieren?
Ja, das hängt, Internet passt zu allgemein. Es geht speziell auch um Social Media und speziell auch, wie Social Media funktioniert. Also ich sage immer, solange Social Media funktioniert, wie es jetzt funktioniert, ist Desinformation ein Feature von und kein Fehler. Also das gehört dazu, denn die Social Media Plattformen filtern nach Content, den du sehen willst, und du wirst sehen aufregende Geschichten, du wirst sehen, was dein Weltbild bestätigt, und weil dann wird mehr Werbung angezeigt und kann mehr Informationen von dir verkauft werden. Es geht letztlich um Geld, also quasi wie Informationen gefiltert werden, da liegen jetzt noch stärker als sonst einem marktwirtschaftlichen Mechanismus, und was viel Interaktion erzeugt, sind natürlich aufregende Geschichten und Kontroversen. Und die Themen der extremen Rechten sind genau das. Und die extreme Rechte versucht seit Jahren, sie hat schon immer, seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs versucht, zurück in den Mainstream zu kommen. Aber über die klassischen Medien war ihr immer der Zugang verwehrt. Und durch die klassischen Redaktionen, die auch irgendwo ja Filter waren oder da aussortiert haben. Und durch Social Media wurde das übergangen. Also es gab keinen Masterplan. Sie haben einfach probiert und haben dann einen Weg gefunden, über diese Social Media Posts, über virale Beiträge Erfolg zu haben. Die AfD hat einfach auch ausprobiert und dazugelernt und auch andere identitäre Bewegungen etc., um so Reichweite zu generieren. Und das hat funktioniert. Und sie haben mit wenig Ressourcen viel Aufmerksamkeit generieren können und eine Aufmerksamkeit fernab der etablierten Medien aufgebaut, und da enorm Erfolg und auch weiterhin Erfolg. Und dieser Erfolg in Social Media hat sie dann auch in den Mainstream-Diskurs gebracht und Aufmerksamkeit dort erzeugt, womit wir dann an die jetzige Position kommen. Und immer mehr unseres öffentlichen Diskurses findet auf Social Media statt. Und immer weniger in klassischen Medien, immer weniger Menschen lesen die physische Zeitung und scrollen durch den Newsfeed, der ganz anderen Regeln unterliegt. Und die demokratischen Gruppierungen, Parteien hängen da hinterher, weil jetzt erst langsam, nachdem die AfD und andere extreme Gruppierungen im Internet so erfolgreich sind, denkt man sich, oh, dort müssen wir auch nachholen. Jetzt gab es ja diese große Diskussion über TikTok und wie stark die AfD dort ist. Und jetzt denken sich erst viele Parteien, oh, wir sollten auch dorthin. Und sie haben nicht die jahrelange Erfahrung, sie haben nicht die Strategien, sie haben keinen Plan, wie sie damit umgehen sollen, und hinken deswegen hinterher und kommen jetzt langsam erst dahin. Selbst jemand wie ich, der mit einem auch genauso über Social Media eine Reichweite sich aufbauen konnte, bin erst sehr kurz dabei, bei TikTok Videos zu machen und dort Aufklärung zu machen. Und ich hinke schon hinterher, und wir machen das seit 1-2 Jahren. Und ja, da fehlt das dann halt. Und deswegen ist die extreme Rechte und die Narrative, die sie dann pushen, so dominant.
Ja, dann lass uns doch da gleich nochmal eine Zuschauerfrage einbetten. Die Frage lautet, in den Restmedien oder in den Debatten wurde über diese sowohl hochmanipulative wie erfolgreiche Social-Media-Strategie, also der Rechten, lange kaum berichtet. Mit der Frage, wieso? Mikis, wie schätzt du das ein? Haben die Mainstream-Medien oder auch die demokratische Brille das nicht so auf dem Schirm gehabt?
Ich würde es mal vielleicht unkonventioneller beantworten. Wenn wir uns jetzt angucken, wie die letzten Jahre über TikTok in so einer bürgerlichen, gebildeten bürgerlichen Schicht oder in der Politik geredet wurde, dann ging es darum, das kommt aus China, es gibt Algorithmen, TikTok ist ein Problem, wir müssen gucken, was das ist. Da sollte man bloß nicht drauf, Behörden haben da nichts drauf zu suchen, PolitikerInnen, die sich ernst nehmen, haben da drauf nichts zu suchen. Also das ist natürlich ein Reden darüber, dass man eher sagt, so, oh nee, da lässt man die Finger so ein bisschen davon. Und gleichzeitig sehen wir auch als Landeszentrale, so, das ist das Medium, gerade TikTok der letzten 3 Jahre, was immer so stark gestiegen ist, wo einfach junge Menschen unabhängig, das interessiert die gar nicht, über diese Debatten, über diese Problematiken, die man durchaus diskutieren kann rund um so eine Plattform, die gehen da drauf. Und dann haben wir eine extreme Rechte, die komplett ohne Berührungsängste da einfach drauf geht und sagt, ja super, hier erreiche ich die Leute. Da hat man ganz lange ein Feld überlassen. Also ein Feld auch überlassen, wo etablierte Politik auch sagen kann, hier erkläre ich meine Politik, hier erkläre ich, was ich tue, hier nehme ich euch mit, hier erkläre ich, was wir tun, hier nehmen wir Menschen mit. Also eine Möglichkeit, da auch andere Inhalte zu präsentieren, andere Inhalte dagegen setzen, dass es immer noch schwierig ist bei Algorithmen und der Logik, wie Plattformen wie TikTok funktionieren, ist eine Sache. Aber trotzdem hat man das natürlich lange vernachlässigt. Und man muss sich natürlich fragen, so können wir uns das leisten, solche Plattformen so zu vernachlässigen, wenn die solch eine enorme Reichweite haben, gerade in der Mehrheitsgesellschaft unter jungen Menschen. Kann man sich das leisten, dort wegzubleiben, muss man sich wirklich fragen. Und natürlich ist dann auch die Frage berechtigt, wenn jetzt vor einer Woche bekannt gegeben wurde, Olaf Scholz ist jetzt bei TikTok, ob das zu spät ist, muss man sich die Frage tatsächlich stellen. Lange wurde das Feld überlassen. Und da finde ich, es geht halt nicht nur darum zu sagen, naja, über die Strategien aufzuklären, was da passiert oder wie das funktioniert, sondern es fehlt natürlich auch eine andere Präsenz auf diesen Plattformen und eine andere politische Inhalte, die dort auch zu finden sind, da sind, die auch gerade aus einer etablierten Politik wichtig wäre, sie auch dort zu vertreten und einzubringen. Und so überlässt man sonst lange Zeit ein Feld und vertraut darauf, dass die Plattformen vielleicht löschen oder was auch immer oder zielt auch darauf ab.
Thomas, wie siehst du das? Hast du das Gefühl, dass sowas dann helfen würde, dass man sagt, okay, wir überlassen das den Plattformen, dass sie eben sagen, welche Inhalte durchkommen oder nicht nach eben gesetzlichen Vorgaben? Wie schätzt du die Lage ein da?
Ich meine, das ist ja noch mehr von dem Problem weglaufen. Wie Miki es richtig gesagt hat, das wurde lange Zeit weggeschaut und auch im Mainstream-Diskurs die Themen, die beispielsweise AfD gesetzt hat, man hat versucht, ja doch ein bisschen paternalistisch das teilweise zu ignorieren oder einfach nur zu verurteilen, ohne genau zu erklären, warum. Und es gab viel Aufklärung und das macht ja auch Volksverpetzer schon seit Jahren. Wir haben erklärt, was an dieser Sachen falsch waren, was Verschwörungsmythen sind, wo etwas ja de facto nicht gestimmt hat, wo rechtsextreme Verbindungen da waren. Aber wenn darüber diskutiert wurde, dann in so einem sehr akademischen Kontext, nicht sehr nahbaren Kontext, aber auf den Schlagzeilen in der Republik waren dann die knalligen Geschichten und meistens tatsächlich einfach nur die Wiederholung der Mythen, selbst wenn sie eingeordnet wurden in den Artikeln. Und das hat dann alles gefehlt. Und wenn man dann jetzt sagt, oh, okay, das ist immer noch, man ist fernab, man ist dann in seiner alten Offline-Welt und guckt auf Social Media und versteht es nicht und versteht nicht, wie man das kontern kann und wie man darüber aufklären kann. Und dann ist dann der Reflex, ja, das zu verbieten. Und egal, ob Staat oder das auf die Plattformen abschieben, ist einfach ein Kurzschluss, der das Problem nicht löst und im Gegenteil dann auch nur diese Hilflosigkeit demonstriert, die dem Auftrieb verschafft. Denn wenn man das mal ein bisschen zu Ende denkt, ich habe in meinem Buch auch ein Kapitel darüber verfasst, warum staatliche regressive Mittel kein Mittel gegen Desinformation sein können, merkt man sehr schnell, dass einfach, wer soll denn bestimmen, was falsch ist? Wer soll denn bestimmen, was Fake News sind? Da kommen wir ganz schnell in ein Wahrheitsministerium, die das bestimmen müsste und in ganz, ganz gefährliche Ecken. Und es scheitert ja auch schon bei der Umsetzung der bestehenden Gesetze. Volksverhetzung, Verleumdung, die Sachen sind ja jetzt schon strafbar und da passiert kaum etwas. Die Plattformen möchten nichts machen, Auch weil, ja, wie ich schon vorhin gesagt habe, das sorgt für sehr viel Interaktion und alles andere ist dann zu spät und der Staat will sich nicht damit beschäftigen, es fehlen da die Ressourcen dafür, die Social-Media-Plattformen und da werden so ein paar Placebo-Maßnahmen durchgeführt, aber am Ende passiert nichts. Und ich sehe da auch nicht den richtigen Weg und das wird auch nirgendwo hinführen, denn jegliche Versuche in diese Richtung werden entweder an der Umsetzung scheitern oder dann an unserem Grundgesetz.
Ja, Mikis, wie siehst du denn das von der Landeszentrale für politische Bildung? Was kann man dem denn entgegensetzen oder ist man sozusagen der rechten Agenda da hilflos ausgeliefert?
Naja gut, hilflos ausgeliefert sind wir hoffentlich irgendwann nie. Da vertraue ich erstmal drauf. Aber ich würde nochmal auf einen anderen Punkt angehen, weil das ist ja ein sehr spezielles Feld auch von uns als Landeszentrale für politische Bildung. Da geht es uns sehr stark um Medienkompetenz. Also wir sind eine digitale Landeszentrale, wir funktionieren an manchen Stellen ein bisschen anders als andere Landeszentrale. Wir haben sehr starken Fokus auf digitale Methoden der politischen Bildung, Digitalthemen und eben auf Medienkompetenz. Und ich glaube, das ist schon ein sehr, sehr großer Punkt, wo wir miteinander ins Gespräch kommen müssen, wo wir darauf achten müssen, wo wir darauf gucken können, wie funktionieren diese Medien. Also gar nicht nur von der Inhaltsebene zu kommen, sondern von verschiedenen Ebenen. Auf der Inhaltsebene gibt es eine klare Aussage, einen klaren Bezug auf Menschenrechte, Grundgesetz, habe ich jetzt schon mehrfach wiederholt. Das ist der Bezugsrahmen, den wir sind, wo es abweicht. Da wünschen wir uns, dass sich Menschen widersprechen. Immer dann, wenn demokratisches Zusammenleben in Gefahr ist oder angegriffen wird, wünschen wir uns, dass Menschen sich demokratisch engagieren. Und mittlerweile, wer sich einbringen will in der Demokratie, wer hier auch was dagegen setzen will, der was tun will, der muss verstehen, wie funktionieren soziale Medien, was macht das, wie funktionieren die Algorithmen, wie funktionieren die eigenen Plattformen. Manchmal ist es auch rein dafür da, um zu verstehen, so, warum kriege ich denn nur bestimmte Inhalte und andere nicht? Und manchmal ist es aber auch so da, um zu verstehen, warum, was kann ich denn eigentlich tun? Und es ist schon ein sehr, sehr wichtiger Schlüssel mittlerweile, sich damit auch auseinanderzusetzen und Menschen darüber zu informieren. Und ganz oft, um vielleicht hier nochmal mit einem Klischee aufzubrechen, sind es gar nicht die jungen Menschen oder jungen Leute, die hier ein größeres Problem haben mit dem, wie die Sachen funktionieren, sondern die sagen hier ganz schnell, ja klar, weiß ich doch, das ist immer, weil ich das geliked habe, kriege ich die Sachen, das weiß doch jeder. Wir haben aber, ich sage mal, Menschen mittleren Alters oder die jetzt noch sehr, sehr stark auf Facebook aktiv sind, die sind da stärker gefährdet oft, das ist unsere Wahrnehmung auch. Und ich denke schon, dass wir das viel mehr in den Fokus nehmen dürfen müssen, was in sozialen Medien, was im Internet passiert, wie es funktioniert und auch gemeinsam darüber sprechen müssen. Es ist viel mehr als realen Raum wahrzunehmen. Das wurde langsam immer so diskutiert, naja, das passiert so parallel und das ist eh nicht wichtig, was da passiert, sondern es viel ernster zu nehmen, was passiert da, wie ist es vernetzt mit dem Real Life, mit dem, was auf der Straße passiert, weil eine jüngere Generation macht da überhaupt keinen Unterschied mehr dazwischen, zwischen dem, was bei Social Media passiert und was im Freundeskreis ist.
Das Internet ist das Real Life und das müssen genau. Wir alle jetzt lernen.
Bessere Formulierung.
Könnte man nicht genau, aber, auch sagen, dass wir manchmal eine gewisse Art haben, wie über ein Thema diskutiert wird, das sage ich mal so jetzt auf Facebook, wo wir Akteure haben, die sich daran beteiligen, wo das Thema viel größer gemacht wird, als es in der tatsächlichen allgemeinen Debatte eigentlich der Fall ist. Also wie gehe ich denn damit um? Also wir sagen einerseits, okay, es bildet Real Life ab oder es ist das Real Life. Andererseits hat man das Gefühl, dass es in Bezug auf manche Diskussionen, jetzt etwa zum Beispiel das Gendern oder so, dass sich da so Blasen bilden, mitunter auch mit Bots hinter, die sozusagen versuchen, gewisse Meinungen zu etablieren, die aber gar nicht, also die sich als Mehrheitskonsens ausgeben, aber tatsächlich gar nicht Mehrheitskonsens sind. Mikis?
Also, ich glaube, man muss ein bisschen aufpassen, weil natürlich, auch wenn das reale Leben ist, sind nicht alle Menschen bei Twitter. Ich bin schon überholt, Twitter, jetzt X, als ein herausgegriffenes Beispiel. Das würde ja nur funktionieren, so, wenn das alles klar, alle müssten da, dass ich organisiere, ist aber nicht. Das sind Teilöffentlichkeiten, das ist zersplittert. Es gibt verschiedene Plattformen, auf denen verschiedene Diskussionen passieren. Das ist eine Komponente, das gehört aber auch zum Verständnis davon. Und auch mit Algorithmen, Algorithmen, was mir jetzt wieder reingespielt hat, ich bewege mich vielleicht in eine Blase und nehme das als ein Riesenthema wahr, gehe ich nach draußen, ist es vielleicht überhaupt nicht so ein Riesenthema. All das gehört aber zu dem, was ich vorhin meinte. Es gehört zu einem Verständnis, sich damit auseinanderzusetzen, was passiert hier eigentlich, sich wirklich damit auseinanderzusetzen und vielleicht auch noch darüber hinaus zu schauen. Ich möchte auf noch was anderes nochmal hinweisen, weil da haben wir so Mechanismen, die auch so eine Empörung im Internet hervorrufen dann. Passt ziemlich gut dazu. Wenn wir da schauen, wir haben eine Diskussion in sozialen Medien, wo alles in einem sehr, sehr kurzen und knappen Schlagabtausch passiert. Also wirklich sehr, sehr schnell. Die 160 Zeichen sind nicht mal das Knappeste, aber dann passieren dann die Kommentare, geben Kommentare. Das geht irgendwie 2 Tage, da wird ein krasses Thema verhandelt und dann erwarten die Menschen, dass das irgendwie da halt eine Politik hat. Politik funktioniert aber gar nicht so lange. Wenn wir sehen, was Politik macht und wie ein Gesetz entsteht, dann dauert das Monate, dann dauert das Wochen, Monate, erste Beratung, zweite Beratung, dann ist die 27. andere Diskussion in sozialen Medien hat da schon stattgefunden. Und das suggeriert natürlich immer so, ja krass, was hier alles los ist, was hier alles passiert. Ich sehe das doch vor meinen Augen. Hier gibt es eine Diskussion nach der anderen und die machen gar nichts. Also ne, wir haben ja auch verschiedene Geschwindigkeiten, die hier einfach stattfinden teilweise. Also es passieren sehr, sehr viele Sachen, die, wenn man sie geschickt nutzt, was befeuern können. Missgunst gegenüber regierenden Parteien zum Beispiel oder die tun gar nichts oder was du jetzt ja auch gerade beschrieben hast, dieses Thema ist riesengroß und keiner interessiert sich dafür. Man merkt gar nicht mehr, dass es vielleicht gar nicht, dass es in meiner Bubble quasi ein Thema ist und vielleicht auch sogar ein wichtiges Thema, kann ja sein. Aber dass das an anderer Stelle gar nicht diskutiert wird. Also wir haben auch, wenn alles real ist, so wie es gesagt wurde, digitale Medien, haben wir trotzdem verschiedene Logiken, die noch nicht so ganz ineinander greifen oder wo man auch ein bisschen gucken muss, manchmal vielleicht auch vermitteln muss da drin. Das ist so eine Feststellung, die ich beim Blick auf Prozesse und Diskussionen gerade auch habe. Und da sind wir noch gar nicht dabei, Emotionalität, Schnelligkeit und so weiter. Das sind ja mehrere Sachen. Vorhin wurde es ja kurz angerissen, dass das natürlich, dass das manchmal gar nicht wahrgenommen wird, dass es über Politik geht, sondern dass man so gefangen und dann die emotionale Nachricht nimmt mich dann mehr mit als der eigentliche Hintergrund und was auch immer.
Ja, Thomas, da hat es die Empörung da einfach auch leichter sozusagen, die kann man schnell raushauen. Wir haben gerade über diese schnelle Art der Kommunikation auch gesprochen, wohingegen, wenn man ja in eine Diskussion einsteigen möchte, da eben auch seine Fakten parat haben möchte, dass das natürlich auch länger dauert, beziehungsweise müssen die ja auch mitunter erstmal recherchiert werden. Mit Meinungen ist man da etwas schneller unterwegs. Wie wichtig ist denn aber sozusagen neben einem Meinungsaustausch eben auch dieser faktenbasierte Austausch? Und wie könnte der denn so ein bisschen angeschoben werden, dass der vielleicht auch genauso viel Aufmerksamkeit bekommt wie eben eine Meinung, die schnell für ein paar Klicks sorgen kann?
Ja, das ist so ein bisschen ja das Problem. Für den Algorithmus spielen die Fakten keine Rolle. Ja, eben. Für den Algorithmus spielen eine Rolle, was viele Leute anklicken. Und was viele Leute anklicken, sind Emotionen. Natürlich, ich finde Emotionen auch spannender. Ich meine, wir gehen buchstäblich, lesen wir Romane und gucken wir Filme, weil das Emotionen sind. Also, das ist der Grund. Ich habe Literaturwissenschaft studiert und der Knackpunkt hinter Literatur ist, dass sie Emotionen auch hervorruft, weil es gute Geschichten sind. Und Fake News haben den Vorteil gegenüber Fakten, dass sie sich nicht an die Fakten halten müssen. Und deswegen kann man sie so anpassen, dass sie gute Geschichten sind, dass sie Emotionen hervorrufen. Denn wenn man eine Botschaft dahin optimiert, dass sie aufregend ist oder Empörung hervorruft, muss man ja nicht darauf achten, dass es stimmt. Umgekehrt, wenn ich was Wahres schreiben will, bin ich dadurch beengt durch die Wahrheit. Und das ist halt der große Nachteil, den faktenbasierter Diskurs hat. Und gerade in der Wissenschaft weiß man ja, dass so Vorurteile oder Emotionen genau kontraproduktiv sind, ein echtes Ergebnis zu bekommen. Und man versucht das natürlich rauszunehmen. Man versucht alles so sachlich und so trocken wie möglich zu machen, eben um so faktenbasiert und sachlich wie möglich zu diskutieren und neutral zu debattieren. Und diese zwei Modi stehen dann im krassen Kontrast gegenüber einander. Und es gibt so viele Seiten, so viele Institutionen, so viele Gruppen, so viele Vereine, die sich darum bemühen, wissenschaftliche Erkenntnisse zu machen, die Studien machen, die Sachen analysieren, die Fakten liefern. Da gibt es so viele. Aber was trendet, ist selten einer davon. Faktenchecks trenden nie eigentlich. Also zumindest nicht, wenn sie richtig sind, sondern wenn mal ein Fehler passiert, dann wird es sofort ausgeschlachtet. Und das ist ja auch so ein bisschen, wo ich ins Spiel komme oder wo ich meinen Ansatz sehe und was ich auch mit Volksverpetzer gemacht habe. Ich versuche, die Fakten für Social Media gerecht, aufregend aufzubereiten, damit sie auch mal viral gehen, damit die Leute das auch mal sehen. Das ist zumindest mein Ansatz, wie wir versuchen können, dem ein bisschen was entgegenzusetzen. Denn es bringt ja nichts, wenn wir noch so schön und sachlich und neutral die Fakten analysieren und die neueste Fake News analysieren. Und da steht ein Experte, ein Virologe zum Beispiel, der im NDR einen Podcast hat und da dann alles erklärt. Und er ist einer der weltweit führenden Experten auf seinem Gebiet. Wenn dann irgendein Sharepick, irgendein Video von irgendeinem Musiker, Schlagersänger auf Telegram Millionen Menschen erreicht und auch überzeugt. Und da muss man eine Lösung finden. Und ich versuche das, indem ich halt mir das zunutze mache, dass auf Social Media Emotionen viral gehen, indem ich auch Emotionen nutze. Denn ja, Empörung geht viral. Dann empöre ich mich eben über Unwahrheit, über verfassungsfeindliche Aussagen oder mache mich auch mal drüber lustig. Es ist halt ein schmaler Grat, aber das ist zumindest mein Weg. Und den demokratischen Parteien würde ich raten, ja, auch das mal konstruktiv zu nutzen. Weil wenn diese Strategie abgeschaut wird, dann leider immer wieder mal, indem man versucht, dieselben Feindbilder zu bedienen, die durch die extreme Rechte bereits erfolgreich gemacht worden sind. Was eine Lehre aus der Lektion und der gegenwärtigen Debatte ist, aber ich finde eine kontraproduktive.
Hast du das Gefühl, macht das nicht was mit der Information, wenn man sie dann doch reißerisch dann nochmal aufbereitet? Was unterscheidet euch dann sozusagen als Anti-Fake-News-Blog dann vielleicht eure Arbeit auch die von so einem Recherchenetzwerk wie Korrektiv?
Ja, Korrektiv bemüht sich viel mehr um Sachlichkeit und Unaufgeregtheit, wobei ich positiv loben möchte, dass jetzt beispielsweise mit der jetzt sehr bekannten Recherche zu Potsdam sie auch auf Narrative und Framing gesetzt haben, wenn auch natürlich in einem viel dezenteren Maße, aber Geheimplan gegen Deutschland hieß die Recherche. Also das ist schon nicht mehr nur trockene wissenschaftliche Analyse, aber das fand ich ja gut. Man hat ja gesehen, dass es Erfolg hatte. Es hat eine der größten Protestbewegungen in der deutschen Geschichte ausgelöst. Und ja, eben weil auch schlau Emotionen auch genutzt worden sind. Volksverpetzer versucht tatsächlich noch einen Schritt weitergehen und um auf deine Frage zurückzugehen, wo ist da der Unterschied? Wir versuchen natürlich unabsichtliche oder auch absichtliche Falschinterpretationen zu vermeiden oder so transparent wie möglich zu machen. Ich nutze auch Satire oder auch gezielte Überspitzung ironisch. Natürlich, aber ich versuche sofort darüber aufzuklären, dass ich das gemacht habe und warum ich das gemacht habe, mit dem Gedanken, dass ich einmal natürlich nutzen kann, diese Emotionen, um Reichweite zu generieren, aber andererseits auch durch ein vielleicht harmloseres Wiederholen davon, den Menschen beizubringen, wie es funktioniert, indem ich dann selber die Karten auf den Tisch lege, etwas, das ja die Desinformationsverbreiter selber nicht machen. Nämlich sage, das habe ich jetzt gemacht und darum ist das kontraproduktiv oder schlecht oder irreführend oder zugespitzt. Aber an solchen Sachen könnt ihr sehen, wie das funktioniert. Ich versuche ja den Leuten nicht nur zu sagen, das ist falsch, ihr müsst mir glauben, sondern ich versuche den Menschen zu erklären, wie das funktioniert, alle Quellen transparent anzugeben, dass sie sich selber überzeugen können, was stimmt und was nicht. Und an meiner Aufmachung auch lernen können, das woanders zu erkennen.
Mikis, wie macht ihr denn das von der Landeszentrale für politische Bildung? Also ihr habt ja zum Beispiel auch die App Konterbund an den Start gebracht. Die ist jetzt noch nicht mehr ganz neu, aber da setzt ihr ja auch sehr auf Fakten. Kannst du uns die vielleicht einmal vorstellen und warum ihr denkt, das ist ein guter Weg, auch in der Art, wie sie gestaltet ist, um Leute sozusagen es zu erleichtern, auf ja, rechte Parolen zu reagieren?
Also vielleicht nochmal ganz kurz vorneweg. Wir sind natürlich in der glücklichen Person, dass wir Menschen nicht Politik an die Hand geben müssen. Und wir sind nicht dafür da, Menschen die Politik vorzuschreiben oder zu erklären in eine bestimmte Richtung. Aber wir versuchen Menschen möglichst viele Informationen an die Hand zu geben, damit sie sich eine Position bilden können und sich selber einbringen. Also noch einen Schritt vorher vielleicht. Und die App ist so eine Möglichkeit, sich zu positionieren, einzubringen. Und da haben wir eigentlich ganz basale angesetzt. Wenn wir nämlich sagen, der erste Satz des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar, dann steht es schon im Mittelpunkt. Wenn man sagt, es werden Menschen ausgegrenzt, sie werden abgewertet, sie werden diskriminiert, dann widerspricht es dem allerersten Satz des Grundgesetzes. Das ist erstmal so ein Fakt. Und wenn wir das sehen und sagen, dort, wo Menschen angegriffen werden, beleidigt, abgewertet werden, wo es rassistische Diskriminierung gibt, darum geht es in dieser App, dann geben wir Menschen etwas in der Hand, dort sich demokratisch zu positionieren und dort zu intervenieren, etwas zu sagen. Weil ich glaube, das kennen viele von uns, das geht jetzt leider ein bisschen raus aus dem Internet, aber wenn wir mit Freundinnen und Freunden diskutieren, wenn wir auf der Straße hören, wir hören einen rassistischen, abwertenden Spruch oder einen rassistischen Witz, stehen wir ganz oft da und wissen nicht, was wir tun sollen oder was wir sagen wollen. Wir wissen sofort, hier ist ein Problem, uns fällt es aber total schwer, was kann ich denn eigentlich machen? Und da setzt diese App an. Wir haben damit zurückgegriffen auf die klassische Methode des Argumentationstrainings. Das ist wirklich eine Methode der politischen Bildung, die es schon sehr lange gibt in der politischen Bildung und die sehr bewährt ist, wo es darum geht, dass sich Menschen darin befähigen, wie reagiere ich in der Situation, wie bereite ich mich darauf vor, was kann ich sagen, was kann ich tun. Und das greift diese App so ein bisschen auf. So dass wir in dieser App finden wir Strategien, Strategietipps. Was sind Strategien, um was zu sagen? Erstmal ganz wichtig, überhaupt etwas zu sagen. Ich glaube, da sind wir nah wieder beim Internet. Nicht einfach stehen lassen, nicht im Raum stehen lassen, nicht die Sachen da lassen. Das Internet ist nicht anders, funktioniert an vielen Stellen nicht anders als auf der Straße im Freundeskreis. Und mit dieser App haben wir dann so ein paar Strategien. Was kann ich tun? Ich positioniere mich erstmal, ich frage nach, nenne selber meine Position. Das sind so Strategien, die da drin sind. Und wir haben da drin auch so ein paar Sachen aufgegriffen, Ideologieelemente oder abwertende Positionen aus dem Feld der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Da haben wir Rassismus, Antisemitismus. Da haben wir so ein paar Beispielparolen genommen und haben mit Kooperationspartnerinnen mögliche Antworten geschrieben. Es gibt Parolen wie Sand am Meer. Wir können nicht alle reinmachen. Wir haben Beispiele genommen. Uns geht es darum, dass Menschen ein Gefühl dafür kriegen. Was kann ich dann sagen? Und da sind wir natürlich ein bisschen anders. Da sind wir auf so einer, es geht auf einer sachlichen Ebene, die Menschen gegenüber auch ernst zu nehmen, ins Gespräch zu gehen. Aber eine klare Position zu beziehen, darum geht es uns. Weil wir haben so Situationen vor uns, das kann ja auch die Familienfeier sein. Es geht ja hier gar nicht darum, dass ich irgendjemand vor mir habe, sondern wenn wir hier in dieser Gesellschaft für ein demokratisches Zusammenleben eintreten möchten, dann geht das auch ganz im kleinen, ganz Nahbereich, dann geht das in der Familie und ins Gespräch zu kommen, auch eine Position beziehen, das ist nicht okay, was gerade gesagt wurde. Und da setzt diese App natürlich an.
Interessant, weil man ja sozusagen im Familienkontext oder so, da spielt natürlich die Beziehungsebene auch immer noch mit drin, die will
Zum
man ja
Beispiel.
trotzdem auch vielleicht fortführen, aber man ist sich vielleicht in gewissen Themen uneinig und das ermöglicht dann vielleicht den Diskurs. Thomas, du hast ja am Anfang, bist du schon eingegangen auf das Duell von Vogt und Höcke in Thüringen und sagst, okay, das ist jetzt aber für dich ein Punkt, da sagst du, Diskussion miteinander führt nicht weiter. Führt das nicht am Ende auch noch zu einer gewissen Dämonisierung der Rechten?
Ich finde eine Dämonisierung der extremen Rechten richtig. Also, das Problem ist, auf der einen Ebene muss man natürlich auch über diese Thesen reden und darüber aufklären. In einem persönlichen Kontext, wenn jemand der eine Desinformation oder so einen Verschwörungsmythos der extremen Rechten wiederholt, muss man das eben erklären. Das ist genau der falsche Weg, die einfach zu brandmarken und dann auszustoßen aus der Freundes- oder Familienkreis. Das klappt ja auch meistens gar nicht. Und das finde ich auch äußerst falsch und undemokratisch. Aber man kann auch über diese Dinge reden, man kann auch über diese Dinge aufklären, man kann Experten dazu befragen, ohne live einen Faschisten in einer Diskussion zu haben. Weil das Problem mit, eines der Probleme an Faschisten ist ja, dass sie nicht aufrichtig diskutieren. Sie haben ja kein Interesse daran, einen gemeinsamen Konsens zu finden und am Ende irgendwo auf einen grünen Zweig zu kommen, auf dem man sich einigen kann. Sie arbeiten gezielt mit Desinformation, sie arbeiten gezielt mit Verschwörungsmythen, sie arbeiten gezielt mit der Unwahrheit. Sie stellen sich selber falsch dar, sie verharmlosen sich selber. Das hat man in dem Gespräch zwischen Voigt und Höcke ja auch gesehen. Er wurde konfrontiert mit seinen Fantasien von millionenfachen Deportationen, vor allem, weil seine Followerschaft, wenn er als vermeintlicher Sieger aus dieser Debatte herausgegangen wäre, egal was das jetzt heißt, wird er dafür gefeiert und erhält dadurch Reichweite. Wenn er verliert, wird das wiederum aber auch als, was da auch beide Narrative habe ich im Nachgang der Debatte gelesen, dass man sieht, hier sieht man mal wieder, dass alle Moderatoren und alle Parteien sich gegen die AfD verschworen haben, aber nur weil wir Recht haben. Also egal wie es ist, egal was in der Debatte passiert ist, am Ende wird das immer genutzt für die eigene Profilierung und die eigene Inszenierung und es stärkt sie dann am Ende immer. Und wenn denn einige gute Sprüche von Voigt gemacht wurden, und das wurde auch gemacht, selbst wenn da die Desinformation widerlegt worden ist, später in einem Faktencheck oder in einem Video danach, oder die Welt selber hat einen Faktencheck danach veröffentlicht, sehen das andere Leute. Es sehen nicht die Leute, die Höcke dort gehört haben und auf ihn hereingefallen sind oder ihn vielleicht auch sympathisch fanden. Und das heißt, man kann da nur verlieren. Und es zeigen auch diverse Studien, dass Reichweite für extreme Rechte ihnen nur helfen kann. Also sie können nicht entzaubert werden, weil ihnen egal ist, wenn sie entzaubert werden, weil sie es leugnen können.
Ja, Mikis, wie ist das einzuschätzen? Du hast am Anfang schon mit dieser App Beispiele gegeben für die kleine Runde, für die familiäre Runde. Wir haben jetzt die ganz große Bühne gehabt. Wie machen wir es denn aber im Internet? Wenn ich irgendwo unter einem Video, was mir gefällt, rechte Kommentare sehe, das ist nämlich ein Aufgriff einer Zuschauerfrage. Wenn ich auf rechte Hetze im Netz reagiere, erhöhe ich dann nicht die Reichweite? Was soll ich denn da tun auf Social Media? Es ist ja, also ist das ein Dilemma, aus dem man rauskommen kann?
Klugscheißerisch könnte ich sagen, ja, das ist die politische Medienkompetenz, müssen auseinandersetzen pro jeder Plattform. Also einfach ist natürlich nicht. Also ne, klar muss man, glaube ich, gucken. Es gibt Effekte. Also gerade wenn ich ein Posting kommentiere und das nochmal macht, dann erhöht es die Reichweite. Das schafft so Algorithmen. Grundsätzlich, wenn wir das aber wirklich so verstehen, dass wir sagen, auch das Internet ist das Real Life. Das ist ein Raum, wo wir auch widersprechen müssen, würde ich ja plädieren, wir müssen widersprechen. Gerade in Kommentarspalten ist das vielleicht der Fall. Genau da, wo das passiert, wo es vielleicht nicht genügend moderiert wird, wo manche Positionen, im besten Falle sind es ja noch die klar strafrechtlichen relevanten Positionen sind dann raus, aber es passiert, wir wissen das ja auch gerade auf den Social-Media-Plattformen, das sind Codes, das sind Verschlüsselungen, die sind klare Botschaften, das ist eine klare Position, Insider erkennen sofort, was gemeint ist, die gemacht werden und das ist schon wichtig, darauf hinzuweisen. Das ist auch eine wichtige Positionierung, genau wie das halt auch im Freundinnenkreis, im Bekanntenkreis oder in der Diskussion ist, würde ich sagen, im Kern würde ich sagen, ist es wichtig, auch im Netz, auch im Internet zu widersprechen und eine Gegenposition zu platzieren. Für viele bleibt es sonst als real stehen und als eine mögliche Meinung, auch wenn es klar vielleicht volksverhetzend ist oder sowas, bleibt es als Meinung stehen. Deswegen, ich würde sagen, schon, kann natürlich aber auch den gegenteiligen Effekt haben. Aber effektiv stärkt es vielleicht aber auch Leute, die genauso denken, sich aber nicht getraut haben, was drunter zu schreiben und vielleicht auch sagen, oh, zum Glück schreibt es mal jemand im Kleinen. Aber es hat Fallstricke, also das möchte ich nicht verhehlen, aber im Grunde halte ich das für wichtig. Wenn wir das als eine Öffentlichkeit verstehen, dann muss dort auch eine Gegenposition platziert werden.
Dass das auch in Codes kommuniziert wird, wenn ich da jetzt nicht eingeweiht bin, weiß ich das ja vielleicht auch gar nicht. Gibt es denn, inwiefern gibt es denn bei der Landeszentrale für politische Bildung denn auch irgendwie Schulungsangebote, Und wie kann die Medienkompetenz in Bezug auf das Erkennen von rechten Diskursen oder so durch die Landeszentrale für politische Bildung dann auch erleichtert werden?
Also ein Erkennen von rechten Codes im Internet, das haben wir zum Beispiel nicht. Das ist auch schon sehr, sehr breit. Ich muss aber auch sagen, wir müssen nicht alles reproduzieren. Es gibt unglaublich gutes Material im Internet. Also es gibt gute Stellen, die das machen. Es gibt gute Informationsbasen. Die Amadeo-und-Töne-Stiftung ist bestimmt eine Anlaufstelle, die da viele wichtige Materialien bereitstellt. Das ist sehr spannend und das ist sehr gut. Und das müssen wir nicht wiederholen. Also zum Beispiel, das wechselt auch sehr, sehr schnell. Also, ne, so bestimmte Codierungscodes oder was verwendet wird, natürlich tauchen manche wieder ab. Ich habe vorhin ein bisschen am Rande schon gesagt, wenn da unten drei Herzen sind, schwarz, weiß, rot, ist das ja noch sehr, sehr offensichtlich. Manchmal wird gearbeitet mit Hashtags, manchmal wird, also es gibt verschiedene Formen. Da würden wir kaum hinterherkommen, gerade im Internet. Ne? Das ist schon sehr schnelllebig. Das ist subkulturelle, jugendkulturelle Trends werden aufgegriffen, das wird schnell umgewandelt, das wird schnell gemacht. Haben wir das eine gemacht, wird das nächste wieder da sein. Was man gut machen kann, ist generell Menschen darauf aufmerksam zu machen, wie das funktioniert, dass es funktioniert und dass man sich das ruhig mal angucken kann, was für Hashtags drunter sind, dass die mir vielleicht Aufschluss geben, nicht bevor ich es einfach weiterleite und teile, vielleicht. Man muss ja auch immer denken, es gibt ja so Abstufungen im Internet, wer teilt denn eigentlich was und wer verbreitet das ganze Ding, ne? Von organisierter Extremrechte, die Content erstellt, über die Leute, die es vielleicht noch gut finden und bewusst teilen, bis hin zu den Menschen, die das gar nicht jetzt als problematisch wahrgenommen haben, sondern vielleicht erst mal emotional witzig drüber gestolpert sind, das weitergeleitet haben. Und da kann man, glaube ich, ansetzen und mehr über dieses Allgemeine aufteilen. Was wir haben, ist unsere Webseite politische-medienkompetenz.de. Da gibt es verschiedene, das richtet sich mehr an Multiplikatorinnen. Das ist für Menschen, die können dort zu verschiedenen Themen auch Workshop-Materialien runterladen und mit Menschen arbeiten und zu verschiedenen Themen reinkommen. Das deckt nun ein bestimmtes Spektrum an bestimmte Teile der Medienkompetenz. Aber ich würde wirklich sagen, das ist ein Feld, mit dem wir uns immer mehr auseinandersetzen müssen. Auch die schon lange drinne sind. Es kommt immer wieder was Neues und das hängt ja auch mit tatsächlich auch realen Fragen darum, da drin ab, wie viel Kontrolle braucht Internet, will nicht. Das sind wichtige politische Fragen heute.
Weitere Zuschauerfrage. Thomas, die würde ich gerne an dich richten. Weil wir eben gerade darüber gesprochen hatten, soll man jetzt mit der Rechten reden oder nicht und auf welcher Ebene kann man noch miteinander reden? Da haben wir die Zuschauerfrage, die Strategie der Ausgrenzung ist bei 30% Zustimmung, also die zur AfD, aber offensichtlich gescheitert. Gleichzeitig kann so viel politische Bildung gar nicht geleistet werden. Bleibt am Ende nicht nur die sachliche Debatte.
Einmal finde ich, welche Strategie der Ausgrenzung? Also, ich meine, die AfD wird seit Jahren regelmäßig in Talkshows eingeladen. Also sie wurde nicht ausgegrenzt. Ihre Themen wurden die ganze Zeit behandelt. Und wenn wir uns an die großen Debatten der letzten Jahre erinnern, die Kontroversen, da haben wir doch fast immer über deren Sachen geredet. Also ich finde, es ist genau das Gegenteil passiert. Also es gab keine Ausgrenzung. Und außerdem will ich ja auch gar nicht ausgrenzen. Ich will ja über diese Sachen reden, aber die sachliche Debatte konnte eben nicht stattfinden, weil wir versucht haben, rechtsextreme Politiker wie normale Demokraten zu behandeln, mit denen man diskutieren kann. Das ist genau die falsche Schlussfolgerung. Ja, wir brauchen eine sachliche Debatte, aber die findet nicht statt. Die kann nicht stattfinden mit einem Herrn Höcke, einem Faschisten Höcke. Und darum geht es doch. Warum laden wir nicht ein paar Experten ein? Warum laden wir nicht Leute ein, die sich damit auskennen? Es gibt da genug Leute, die das einordnen können. Wir haben doch zum Beispiel gerade hier Landeszentrale für politische Bildung. Das sind Leute, die sich damit auskennen, die dir genau sagen können, was sind das für Parolen, was sind das für Codes, was sind das für Narrative. Ja, klärt darüber auf. Lasst uns eine sachliche Debatte führen. Lasst uns eine sachliche Debatte führen über Migration, über Flucht, über Klimakrise, über Corona, etc., etc. Aber solange wir Menschen einladen, die gezielt Verschwörungsmythen und Desinformation verbreiten, dann zerstören die diese Debatte. Und darum geht es doch. Darum geht es doch. Also ich meine, nur weil so viele Menschen schon darauf hereingefallen sind, kann es ja keine Ausrede sein, dem noch mehr Raum zu geben. Das ist, ich finde, das ist genau die falsche Schlussfolgerung. Es ist auch ein bisschen so, dass das Narrativ der Extremrechte, dass es totgeschwiegen werde, während man die ganze Zeit darüber redet. Einfach nur als Motivator, um noch mehr darüber zu reden. Warum reden wir nicht über konstruktive Pläne, über, was ist nicht, unsere Renten, über Transformation des Energiesektors in einem konstruktiven Bereich, über die Pflege. Es gibt viele Probleme, über die wir diskutieren können. Aber wenn wir ständig immer nur dieselben Fake verbreiten, dieselben Menschen und Personen, die pausenlos Desinformation verbreiten, das sehen wir doch jeden Tag. Ich meine, beim Volksverpetzer machen wir seit Jahren, alle paar Tage haben wir wieder eine neue Desinformation aufgeklärt und das interessiert niemanden und dafür entschuldigt sich niemand, da wird nichts richtig gestellt. Die Menschen haben doch offensichtlich kein Interesse an einem sachlichen Diskurs, also kann ich keinen mit ihnen haben. Also ja, wir sollen darüber reden, aber wir können nicht live mit denen darüber reden. Mein Alternativvorschlag, ich meine, wenn du das möchtest, dann interview doch Höcke, aber nicht live und lass später in der Live-Sendung Experten seine Aussagen einordnen. Dann kam er zu Wort, dann hören wir seine Thesen, aber können wir vielleicht sachlich darüber diskutieren. Man muss sie nicht die Bühne bieten.
Wir haben noch wenige Minuten. Ich möchte aber noch mal auf einen Punkt eingehen. Mikis, wir haben jetzt schon allgemein über das Internet gesprochen, wir haben über Social-Media-Plattformen gesprochen, wie dort agiert werden kann, wir haben über die Kommentarfunktion gesprochen. Wie sieht es denn aber in dem Bereich Gaming aus? Ist dort inwiefern ist die Rechte dort aktiv?
Ich würde mal sagen, auch der Gaming-Community, der Gaming-Bereich ist natürlich ein Feld, wo auch die extreme Rechte aktiv sind. Und zwar in all ihren Formen. Ich habe das ja eben schon angerissen. Es gibt die organisierte Rechte, die dort aktiv sind. Es gibt Menschen, die das verbreiten, etc. Also wir haben alles. Das war ja schon früher so, wenn man früher in Computerspielen war, früher vor 20 Jahren, naja, und davor mit Online-Games hatten wir Menschen, die sich genannt haben Wüstenfuchs 88 und ganz klar ihre extrem rechte Ideologie nach außen getragen haben. Oder es gab Spielerinnengruppen, die zusammengeschlossen haben, sich Embleme der Waffen-SS gegeben und schwarz-weiß-rot gehalten. Also sowas gab es früher schon. Es gab auch schon extrem rechte Computerspiele, die bei mir auf dem Pausenhof noch verteilt wurden, vor 30 Jahren. Also das Feld des Gamings ist auch ein Feld, wo natürlich auch eine extreme Rechte aktiv ist. Und ich glaube, dass das größte Moment, was auch medial ein Medien-Coup war, war ja auch ein Spiel der identitären Bewegung, was sie publiziert haben auf Steam, ne, um wirklich mit extrem rechten Inhalten dort zu punkten. Und das wurde sehr groß aufgegriffen und diskutiert. Also wir finden die extreme Rechte in all ihren Facetten auch im Gaming-Bereich. Man muss natürlich aber auch sagen, wir hatten vorhin soziale Medien als Beispiel, große Spieleplattformen wie Steam zum Beispiel, die funktionieren gar nicht anders als soziale Netzwerke. Da kann ich genauso mich mit Freunden zusammenschließen, kann Kontakte knüpfen, kann in Gruppen gehen, kann mich austauschen. Das funktioniert wie ein soziales Netzwerk. Und natürlich lässt sich auch das nutzen. Da werden Kommentare gepostet, etc. Manchmal sogar liegt da weniger Fokus drauf und es gibt noch weniger Moderation tatsächlich. Weil dann der Fokus dann auf den Großen, auf TikTok, auf Facebook etc. liegt, aber eben weniger auf solchen Spieleplattformen. Also es ist schon ein Feld. Wir haben dazu auch mit der Amadeo und Hunde Stiftung mit dem Projekt Good Gaming, Well Played Democracy eine Broschüre mit herausgegeben. Freuen uns auch, weil wir auch glauben, dass Gaming ein wirkliches Feld ist im Internet, wo man aufklären kann, wo man diskutieren muss, wo sich Menschen auch einbringen müssen, wo es auch passiert. Auch da verändert sich was. Man darf es ja alles nicht nur zum Negativzeichen, muss ich auch mal dazu sagen.
Was muss sich an der Medienlandschaft verändern? Was können vielleicht auch, was kann man auf Seiten des Medienkonsums verändern, um demokratischere Themen mehr Raum zu geben und im Rechten dann eben weniger? Thomas, möchtest du anfangen?
Ja, auch ein ganzes Kapitel in meinem Buch hatte sich auch damit beschäftigt, dass etablierte klassische Medien einen großen Anteil daran haben, Desinformationen Reichweite zu verschaffen. Einmal natürlich dadurch, dass manchmal auch zynisch die Mythen wiederholt und aufgegriffen werden für Klicks, für Abos. Da gibt es auch genug Beispiele. Aber selbst wenn man aufrichtig den Versuch hat, darüber aufzuklären und diese Sachen zu widerlegen, wird da ein bisschen unwissend oder ungeschickt zumindest an die Sachen herangegangen. Weil wenn man auch darüber aufklären will, wiederholt man ganz oft den Mythos. Und der funktioniert ja nicht durch, weil er faktisch ist, sondern weil er wiederholt wird. Und wenn dann die Schlagzeilen der seriösen Medien, die Fake News aufklären, genauso lauten wie die Schlagzeilen der Medien, die diesen Fake verbreiten wollen, und zwar durch eine Suggestivfrage beispielsweise, ist Angela Merkel eine Reptiloidin, Fragezeichen, dann geht das offensichtlich nach hinten los, besonders wenn nur Überschriften gelesen werden. Und Medien müssen sich dieser Verantwortung bewusst sein, dass sie diese Mythen nicht wiederholen dürfen, selbst wenn sie darüber aufklären, dass sie da bewusst damit umgehen, wie sie die Sachen framen und aus welchem Blickwinkel sie diese Sachen behandeln und auch welche sie herauspicken. Und natürlich umgekehrt auch wissen müssen, dass man auch Reichweite und Viralität in Social Media erreichen kann, ohne immer dieselben Feindbilder zu bedienen. Weil die extreme Rechte hat es vorgemacht, so kann man Reichweite bekommen, indem man etablierte Parteien, bestimmte Parteien, die Grünen beispielsweise, basht und zum Feindbild erhebt. Es ist nicht der einzige Weg, um Reichweite zu bekommen. Nicht der einzige Weg, mit dem man diese Sachen nutzen kann. Und da müssen die traditionellen Medien dazu lernen. Und auch, ja, ich nenne es ja nicht umsonst Werbung für die Wahrheit machen. Also den Fakten, den Experten mehr Raum geben und damit versuchen, Reichweite zu generieren.
Mikis, ihr wollt den Leuten natürlich nichts vorschreiben, seht ihr aber trotzdem Ansatzpunkte da, um demokratiefördernd was auf den Weg zu bringen?
Ich würde es genau verschieben und auf die Ebene schieben, auf die Menschen, die das nutzen und also nicht darauf ablagern oder abzielen, sondern ich glaube, man muss auch ernsthaft darüber diskutieren, wie weit dürfen Algorithmen bestimmte Sachen vorgehen, müssen über Grenzen diskutiert werden, also ganz ernsthaft darüber diskutiert werden. Aber bis dahin wird wahrscheinlich was Neues aktiv sein. Das heißt, wir müssen immer wieder Menschen darin fit machen, sich sicher im Internet zu bewegen, sich die Sachen zumindest im Ansatz zu verstehen. Man muss nicht alles verstehen tatsächlich, aber es geht vor allem darum, dass die Menschen sich sicher bewegen und sich da auch fundiert eine Meinung bilden können und sich mit den Sachen auseinandersetzen. Also da wirklich eine Stärkung reinzubringen in die Menschen. Auf den Fokus muss ich natürlich jetzt abzielen als Landeszentrale für politische Bildung, da wo wir Menschen für Demokratie fit machen wollen und stark machen wollen, sich für Demokratie einzusetzen.
Vielen lieben Dank. Damit sind wir auch schon am Ende unseres heutigen Medientalks. Wem gehört das Internet? Rechte Strategien im Internet. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen beiden Gästen, Thomas Laschig vom Volksverpetzer und Mikis Rieb von der Landeszentrale für politische Bildung. Und ich bedanke mich auch für die vielen umfänglichen ZuschauerInnen-Fragen. Wir konnten, glaube ich, nicht alle eingehen, aber viele wurden trotzdem auch nochmal gestreift durch eure doch sehr interessanten und weiten Ausführungen. Vielen lieben Dank an euch, vielen lieben Dank an alle ZuschauerInnen, vielen lieben Dank an den Landkreis Göttingen, dass es diesen tollen Medientalk gibt. Und wenn Sie Lust haben und ihr Lust habt, sehen wir uns am 15. Mai wieder zur nächsten Ausgabe. Jetzt erstmal einen schönen Abend und ich glaube, wir haben heute festgestellt, das Internet gehört am Ende doch noch uns allen.